Kapitel 1 – Am Abgrund. Er war 27 Lichtjahre von Arkon entfernt und wenige Momente von seinem Tod. Askan Kuur lächelte. Er sagte sich diesen Satz oft vor, die Entfernung zu Arkon, dem Nabel und Zentrum des Universums und sein mögliches Ende. Für einen Zelister im Dienst von Emton der Fünften konnte jeder Tag der letzte sein, das galt in diesen unruhigen Zeiten mehr denn je. Man hatte versucht, Emton die Fünfte zu ermorden. Die Imperatrice war geflohen. Ob auch ihm die Flucht gelingen würde? Oder war das der Tag, an dem die Befürchtung wahr wurde, mit der er schon seit Jahren lebte? Kuur spazierte an einem Abgrund entlang, aus dem ihm die Ewigkeit entgegenspähte. Er kannte diesen Abgrund, hatte ihn schätzen, ja sogar lieben gelernt. Jeder unbedachte Schritt führte hinein, endgültig, unwiderruflich. Die schwarze Schlucht mit ihrer drohenden Tiefe war allgegenwärtig und jemand wie Kuur verdrängte sie nicht. Er spähte zurück, hob grüßend die Hand und sagte, heute nicht. Delinda Rankal beschleunigte ihre Schritte. Der Abstand zwischen ihr und Kuur drohte sich zu vergrößern. Das Absatzklacken ihrer hohen roten Stiefel auf dem harten Plastboden wurde lauter und lauter. Es steigerte sich fast zu einem Staccato. »Wir müssen von diesem Platz verschwinden!« Über ihnen wölbten sich in luftigen Höhen lichte Bögen aus dünnem Kristallstahl, der sich wie blasssilberne Fächerkorallen verzweigte. Pflanzen mit bunten Köpfen rankten sich daran. Viele Blüten maßen einen halben Meter. Trotzdem bot das großflächige Areal unter dem wolkenlosen Himmel zu wenig Sichtschutz, weil die Bogenelemente zu weit verteilt waren. Überwachungsdrohnen konnten ihnen mühelos folgen. Vielleicht taten sie das längst. Seit 6 Tontas waren Askan Kuur und Delinda Rankal auf den Beinen, versuchten von dieser Welt zu entkommen, auf der in den vergangenen Monaten sonderbare Dinge vor sich gingen. Es hatte sich etwas zusammengebraut, das sich zu entladen drohte wie ein Gewitter, und Kuur wusste noch immer nicht, was es war. Das nagte an ihm. Er war ein guter Zelister, einer der besten Mitarbeiter des imperialen arkonidischen Geheimdienstes, jedenfalls hatte er das bisher geglaubt. Der unerwartete Anschlag auf die Imperatrice und die aktuelle Situation auf Arrak Ranton verunsicherten ihn. In den vergangenen Wochen hatte der Geheimdienst eine Schlappe nach der anderen hinnehmen müssen. Kuurs Quellen versiegten, die Informanten verstummten einer nach dem anderen, abgeschaltet, ausgelöscht. Angeblich steckten dahinter Unfälle. Doch eine solche Häufung an Unglücken für zufällig zu halten, war so naiv wie daran zu glauben, ein Naht könne Imperator werden und auf dem Kristallthron sitzen. Der Bodenbelag unter ihnen wechselte und ihre Schritte verstummten schlagartig. Sie eilten nun lautlos durch die Menge der Passanten. Das bleichgraue, blass wirkende Braun wich einer transparenten Fläche, die den Blick in die Tiefe freigab. Nicht nur nach oben war viel Platz, bis hin zu den schweren Blumenrabatten mit exotischen Mehandor-Züchtungen, auch nach unten bot sich ein atemberaubender Anblick direkt in den Lauf des Aranak II hinein, der in diesem Abschnitt besonders wild floss. Er stürzte sich in kaum 2 Kilometern Distanz in die Wirra-Fälle. Stromschnellen wirbelten, Strudel tosten. Auf ihnen vergnügten sich einige Abenteuerlustige mit Gravo-Hoverboards. Sie hielten mit weit ausgebreiteten Armen das Gleichgewicht, eingepackt in spezielle Wärmeanzüge, die sie im Ernstfall vor dem Ertrinken und Erfrieren retten würden. Die schwebenden Kristallgärten waren ein beliebtes Ausflugsziel der besseren Gesellschaft, und auf Arrak Ranton, der Zufluchtswelt des Imperiums, gab es davon massig. Hierher waren die Angehörigen der hohen Kasurne, der Geschlechter des mächtigen Hochadels, geflohen, als der Krieg gewütet hatte und die Kristallwelt Arkon 4 Jahrzehnte zuvor von den Marks verheert worden war. Längst waren viele nach Arkon zurückgekehrt, doch nicht alle. Der Prunk hielt nach wie vor Hof auf Arrak Ranton. Er verschlang Unmengen an Material, Zeit und anderen Ressourcen, was mit dafür sorgte, dass Arkon sich nur langsam erholte. Wer wollte schon zugunsten der Hauptwelt auf Luxus verzichten, wenn er es sich vor Ort gemütlich gemacht hatte? Dieser Luxus zeigte sich in den verrücktesten und unsinnigsten Formen. Keine zwei Schritte voraus hatte eine junge Frau einen energetischen Käfig aufgestellt, in dem ein Bantu schlief. Allein waren die haarlosen, vielmäuligen, kaum faustgroßen Tiere harmlos, doch in der Masse fielen sie selbst über Arkoniden her. Es war unglaublich aufwendig, einen Bantu zu fangen und zu zähmen. Man musste dafür die Geschwister des Tiers töten, damit es den neuen Halter als Rudelführer annahm und sich ihm unterwarf. Vielleicht galten Bantus gerade deshalb bei einigen der oberen 10.000 als schick. Die gebändigte und gemäßigte Natur, besiegt und beherrscht von Arkoniden. Ein Wahrzeichen und Symbol für die Herren und Herrinnen der Schöpfung.